Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Vielleicht noch ein, zwei Worte vorneweg. Das ist ja ein Podcast aus der Wissenschaft, aber auch für die Wissenschaft. Scientists for Future sind ja eine Sammlung vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und der Podcast steht so dazwischen. Und heute habe ich mir Lea Bonasera eingeladen. Hallo Lea.
Hallo.
Erstmal zu dir ein paar Worte. Du bist Teil von dem Aufstand der letzten Generation. Das ist auch eine Nichtregierungsorganisation, also wie Scientists, Fridays, Ende Gelände und so weiter. Ne? Einfach ein Zusammenschluss verschiedener Leute.
Ja, wir sind keine Organisation, aber wir haben uns gegründet, verschiedene Aktivistinnen mit verschiedenen Hintergründen beim Hungerstreik am 30. August. Und daraus entstanden ist eben der Aufstand der letzten Generation von Menschen, die merken, dass gerade ganz schön viel falsch läuft in unserem System und dass wir jetzt was verändern müssten.
Du und Henning Jeschke noch, ihr habt ja zusammen gestreikt, also ein Hungerstreik, trockener Hungerstreik, das heißt, Wasser habt ihr zu euch genommen, Flüssigkeit?
Wir haben erst einen Hungerstreik gemacht, ich bin am Ende eingestiegen, 6 Tage habe ich den Hungerstreik gemacht, Henning 27 Tage und dann sind wir, weil uns die Politik so lange ignoriert hat, auch noch in den Durststreik gegangen, haben dann nichts mehr getrunken, damit unsere Forderung, die so einfach war, nach einem Gespräch mit den Kanzlerkandidaten, mit Olaf Scholz als wahrscheinlich nächster Bundeskanzler, die endlich mal zu erfüllen und sind dann in den Durststreik gegangen. Da hat er ja auch tatsächlich angerufen an dem Samstagabend und dem öffentlichen Gespräch über den Klimanotstand zugesagt.
Genau, und das öffentliche Gespräch hat dann auch stattgefunden. Wie zufrieden seid ihr damit oder wie zufrieden bist du damit? Also, dass es stattgefunden hat, wahrscheinlich sehr gut, aber dann eben auch das Gespräch selber.
Ja, also ich glaube, dass es stattgefunden hat, war unglaublich wichtig, dass sich Politikerinnen öffentlich mit uns hinsetzen und wirklich darüber und ehrlich darüber sprechen, wie schlimm es gerade in dieser Klimakrise aussieht. Das war total wichtig, das zu erreichen. Was das Gespräch selbst angeht, finde ich, hat man ganz klar gesehen, dass Olaf Scholz kein Klimakanzler ist. Es hat für mich 3 Dinge deutlich gemacht. Einmal, dass er nicht versteht oder nicht sagen möchte, wie schlimm es in der Klimakrise gerade ist. Dass er nicht weiß, wie schnell wir handeln müssen, dass die nächsten 3-4 Jahre entscheidend sind und auch, dass es viel günstigere und bessere Maßnahmen gibt, als die, die er vorschlägt. Und ich finde, das hat das Gespräch auf jeden Fall deutlich gemacht.
Was mir nur noch aufgefallen ist bei dem Gespräch ist, Olaf Scholz wird wahrscheinlich Bundeskanzler, hat einen milliardenschweren Apparat hinter sich und ist auch quasi der mehr oder weniger Beauftragte, als Regierungschef oder als Regierung ist sich auch darum zu kümmern und hat sie auch selber gesagt, er will ja Klimakanzler werden. Und jetzt hat er im Gespräch mit euch beiden, ihr seid Privatpersonen, ihr habt keinen Milliardenapparat hinter euch, immer wieder erklärt, dass ihr doch jetzt gefälligst auch Lösungen bringen sollt. Ich sag's mal überspitzt, oder die Klappe halten. Also so kam mir so ein bisschen rüber.
Ja, also ich kann den Drang, glaube ich, schon verstehen, dass man ja auch gucken will, dass man lösungsorientiert ist. Was uns halt wichtig war bei dem Gespräch, und das finde ich auch immer noch, ist, dass man erstmal sich darauf einigen muss, was ist eigentlich die Grundlage, auf der wir hier sprechen, wie schlimm steht es gerade. Und wenn man das nicht geklärt hat oder sieht, dass man da Welten lagen ja zwischen uns, da haben wir es ja wirklich festgefahren, aber wenn das halt nicht klar ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, über die Maßnahmen zu sprechen, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass unsere Aufgabe als junge Generation ja auch nicht unbedingt ist, die Maßnahmen auch bereitzustellen. Natürlich haben wir da vieles auch im Petto. Wir reden ja immer darüber, dass sich die Landwirtschaft verändern muss. Die Lösungen sind ja da aus der Wissenschaft. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch unglaublich viel zu Maßnahmen hätten sagen können. Aber das war einfach nicht unser Ziel in diesem Gespräch. Deswegen sind wir auch nicht auf die Ebene eingegangen, weil wir zeigen wollten, hey, da liegen so große Unterschiede, wie wir die Klimakrise verstehen.
Ja genau, also die Basics erstmal klären. Ziviler Ungehorsam hat, ich kriege es immer wieder mit, so einen gewissen Ruf, also teilweise sehr gut, teilweise sehr schlecht, also es tendiert von Demo mit ein bisschen lautstärkerem Rufen oder Singen bis hin zu, das sind ja alles Terroristen, also ein sehr weites Spektrum. Was ich sehr interessant finde, ist, dass du jetzt nicht nur als Akteurin im zivilen Ungehorsam durchaus vielleicht die ein oder andere Erfahrung gemacht hast, sondern du arbeitest gerade an deiner Doktorarbeit zum Thema zivilen Ungehorsam.
Genau, also ich schreibe gerade meine Doktorarbeit mit der Fragestellung zu zivilem Ungehorsam in Demokratien. Und ich habe meinen Bachelor und Master in internationalen Beziehungen gemacht, war erst in Amsterdam und dann in Oxford und bin jetzt aber in Berlin, weil ich dahin gegangen bin, um Aktivismus zu machen, aber gemerkt habe, dass gleichzeitig mein Herz immer noch auch für die Wissenschaft natürlich schlägt und auch ich das unglaublich wichtig finde, nicht einfach blind irgendwas zu machen, sondern schon auch Strategien und Gedanken dahinter mit einzuarbeiten. Und finde es deswegen ganz wichtig, dass ich die beiden Leidenschaften eben verbinden kann. Und ja, schreibe jetzt die Arbeit am WZB unter der Leitung von Michael Züren zu diesem Thema, weil ich immer wieder sehe, dass ziviler Ungehorsam so ein wichtiges Instrument für Veränderungen ist in der Gegenwart, aber auch in der Geschichte.
In der Geschichte zum Beispiel, hast du da ein Beispiel parat?
Also da gibt es ja unglaublich viele, wenn man mal ganz weit zurückblickt, dann fängt es ja natürlich an mit so Vätern wie Mahatma Gandhi, der ja selber nicht ganz unkritisch ist, den man immer so ein bisschen auch kritisch hinterfragen muss, aber hin zu Martin Luther King, der mich auch sehr inspiriert hat, oder auch wenn man weiter schaut, sieht man immer wieder, dass auch gerade heutzutage mit dem Black Lives Matter Movement oder der MeToo-Kampagne oder eben auch Anti-Atom und der Klimagerechtigkeitsbewegung immer wieder auf zivilen Ungehorsam zurückgegriffen wird und wir es damit geschafft haben, zum Beispiel auch Frauenwahlrecht und sowas durchzusetzen. Also unglaublich viele Beispiele.
Genau, Suffragetten zum Beispiel, ne? Das war auch ziviler Ungehorsam sehr viel.
Genau.
Da wir ja, also ein bisschen holzschnittartig jetzt, aber so grundsätzlich kann man es ja, also in der Tendenz kann man ja tatsächlich sagen, dass das christlich-konservative Spektrum eher weniger in Richtung Klimaschutz tendiert. Deswegen jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Hüfte gefragt, wenn das alles so gelaufen ist, wie es in der Bibel steht, ist das, was Jesus gemacht hat, ziviler Ungehorsam?
Boah, da würde ich mich gar nicht trauen, da direkt drauf einzusteigen. Ich glaube, da kann man nur zwischen die Fronten geraten, wenn ich mich da jetzt auf eine Jesus-Debatte einlasse. Aber ich glaube, der Punkt, den man immer wieder sieht, ist einfach, dass Diane Nash, eine meiner großen Inspirationen aus der Bürgerrechtsbewegung, hat es so schön gesagt, Gewaltfreiheit und ziviler Ungehorsam eigentlich eine der größten Innovationen des 20. Jahrhunderts ist. Und ich finde, das trifft es so gut, weil wir damit ein Mittel gefunden haben, um Veränderungen voranzutreiben, ohne Menschen Schaden zuzufügen, ohne Menschen zu töten, aber trotzdem irgendwie in dieses politische System mit einzugreifen, Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit zu geben, teilzuhaben an diesen Prozessen. Und deswegen finde ich das immer ein sehr, sehr wichtiges Mittel, was auch super unterschätzt wird. Also oft, auch in meinem Studium, geht es nur über Kriege und das politische System selber, aber dieser Gewaltfreiheitsaspekt und auch von Menschen, die nicht Teil von dem politischen System sind als Politikerin, dass die aber auch eine unglaubliche Macht und Power haben, das finde ich immer so schade, dass das so wenig angesprochen wird, und versuche da eben mit meinem Aktivismus, aber auch mit meinen Studien Fokus drauf zu lenken.
Slavoj Žižek, ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist, spricht in Bezug auf zivilen Ungehorsam auch von limitierter Gewalt. Er meint damit, ich glaube, es geht in die Richtung, was du meintest, mit keine Menschen, keine Opfer, keine Toten, keine Verletzten, aber halt eben sowas wie zum Beispiel einen Schaufelradbagger besetzen und da die eine oder andere Schraube lösen. Ist das legitimiert? Also würdest du sagen, ja, auf jeden Fall, gute Sache, wichtig. Was muss man daraus beachten dann vielleicht auch? Also rechtlich, wie aber auch mit Rücksichtnahme natürlich auf andere Menschen.
Ja, ich glaube, da gibt es immer viele Debatten, wo man genau jetzt die Grenze zieht. Auch aktuell wird das ja sehr stark diskutiert. Fällt Sabotage unter den Begriff ziviler Ungehorsam oder nicht? Wie sieht es aus mit Sachbeschädigung? Ich glaube, was immer ganz klar und deutlich mit dem zivilen Ungehorsam, so wie ich ihn verstehe, in Verbindung gebracht wird, ist eben, dass man keine Gewalt gegen Menschen benutzt, auch dass die die Tat vollbringen, ja quasi auch mit Namen und Gesicht dafür stehen. Ich glaube, darin liegt auch eine sehr gute, große Kraft, auch wenn ich verstehen kann, dass es oft auch nahe liegt, nicht mit seiner Identität dort reinzugehen. Aber ich glaube, es hat eine unglaubliche Stärke, wenn man seine Privilegien dienen, denen es möglich ist, nutzen kann, um eben zu sagen, ich mache das mit meiner kompletten Identität. Und es ist halt immer eine Frage, ich glaube, ich kann das mit mir vereinbaren, Sachbeschädigungen unter dem Rahmen von zivilem Ungehorsam zu begehen, weil ich eben glaube, dass es ein Mittel sein kann, um Aufmerksamkeit zu ziehen und die Botschaft, die man hat, voranzubringen. Aber natürlich sind da immer viele Debatten um das Thema.
Würdest du da irgendwo eine Grenze ziehen, wo du sagst, okay, keine Privatsachen beschädigen, oder gibt es da irgendwo einen Ort, so eine Richtung, in die du denkst, wo du sagst, okay, das auf jeden Fall nicht, oder?
Ich muss sagen, ich wehre mich immer ein bisschen in diese ganzen Debatten mit einzusteigen, weil ich finde, man verliert so oft den Fokus darauf, warum man das macht. Das war beim Hungerstreik auch immer unser großes Problem, dass so viele Menschen sich über das Mittel Hungerstreik unterhalten haben. Ist es jetzt gerade zu extrem? Ist es zu radikal? Warum nehmen sie das Mittel und nicht was anderes? Und dabei machen wir ja, oder geht es ja vielmehr darum, warum wir das Ganze machen. Wir machen das wegen der Klimakrise, und ich wünsche mir immer, dass wir mehr darüber sprechen, als über das Mittel, was wir auswählen.
Genau, das ist eine schöne Überleitung zu, sag ich mal, so ein bisschen im Kern unseres Themas. Uns ging es hier ein bisschen darum zu sagen, okay, wie kann die Wissenschaft damit zusammenhängen? Denn Wissenschaft, ne, ist ja quasi eine wichtige Stimme. Also überhaupt erstmal vielleicht so, also hört auf die Wissenschaft, ist ja ein Slogan. Wird aus deiner Sicht die Wissenschaft genug gehört, und vor allem tut sie genug dafür, gehört zu werden, im Thema Klimawandel jetzt konkret?
Ja, also ich finde das ist total toll, dass wir diesen Podcast machen, weil das tatsächlich ein Thema ist, was mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, wie ist da der Zusammenhang zwischen Aktivismus und der Wissenschaft, weil ich finde es immer gar nicht so leicht, an Informationen zu kommen, oder wenn ich die Informationen von der Wissenschaft dann habe, da auch dort durchzublicken, weil oft ist ja doch nicht so einfache Sprache, und ich finde es eben, was, glaube ich, unser großes Problem ist bei der Klimakrise, dass wir uns nicht emotional damit verbinden können, dass wir zwar die Informationen haben, auch wenn sie teilweise schwer zugänglich sind, aber dann uns klarzumachen, was das eigentlich bedeutet, und von dieser neutralen Ebene wegzugehen und das zu übersetzen in: Hey, auf einer Gefühlsebene geht es hier gerade, auch wenn es nur eine kleine Chance ist, aber um das Überleben unserer Zivilisation. Und ich sehe halt oft, dass die Wissenschaft auftaucht in einem politischen Kontext, sei es jetzt die Weltklimakonferenz in Glasgow zum Beispiel, wo das aber immer in einem politischen Zusammenhang auch erwähnt wird, und wo teilweise vielleicht auch wie beim IPCC-Bericht Dinge verbessert werden oder halt einfach den politischen Zwängen ausgesetzt sind. Deswegen finde ich es unglaublich schwierig, Zugang zu der Wissenschaft zu bekommen, und denke auf jeden Fall, dass dort mehr gemacht werden kann.
Also quasi tatsächlich mehr aktive Kommunikation und auch einfache Kommunikation aus Sicht der Wissenschaft, um mehr Leute zu erreichen.
Ja, das auf jeden Fall. Informationen zugänglicher machen, mehr Informationen teilen, weil oft ist es so, ich teile das einfach mal ganz offen, ich fühle mich relativ alleine oft als Aktivistin, wenn wir Aktionen machen, und Zweifel sogar für mich selber auch sehr oft mache ich, vor allen Dingen, wenn ich so radikale Dinge mache, wie in den Hungerstreik oder Autobahnen besetzen, dann komme ich selber oft in eine Gedankenschleife, so stimmt es eigentlich alles, was, wenn es doch nicht so schlimm ist, wie ich mir das vorstelle, und ich glaube, dieses Gefühl und den Frust, den ich manchmal dann habe, der, es würde auf jeden Fall helfen, wenn die Wissenschaft mehr an meiner Seite stehen würde, oder auch, dass ich mich unglaublich viel dafür verteidigen muss, dass wir keine Fanatiker sind oder Fatalisten. Das würde mir auch total helfen, wenn ich da irgendwie einfach das Gefühl hätte, die Wissenschaft steht viel, viel im engeren Austausch mit den Aktivistinnen.
Mit wem reden? Also zum Beispiel jetzt gerade das, wo du sagst, du fühlst dich dann alleine gelassen, weil die Wissenschaft, sag ich mal, nicht zu dir kommt, oder weil sie nicht zu denen kommt, mit denen du ja auch reden willst oder an die du auch deine Ansprache hältst. Also dich dann absaved.
Ja, also ich glaube, das, was ich in letzter Zeit sehr oft beobachte, ist, dass wenn ich in einem persönlichen Austausch bin mit Wissenschaftlerin, sei es über ein Telefongespräch oder einen Zoom-Call oder so, oder einen direkten Gespräch, dass dann sehr oft gesagt wird, so Lea, alles, was du sagst und machst, das ist richtig. Auch in meinem Studium oder so sind diese 1,5 Grad nie aufgetaucht, weil wir immer darüber reden, wir halten uns an der falschen Zahl fest, 1,5 Grad werden wir überschreiten. Wenn es dann aber darum geht, öffentlich sich hinter uns zu stellen, sei es beim Hungerstreik uns zu unterstützen oder beim Olaf-Scholz-Gespräch einen Rückhalt zu haben aus der Wissenschaft, dann höre ich immer nicht so viel diese Stimmen. Und vor allen Dingen, wenn man sie hört, dann nicht in dieser Drastik, dass gesagt wird, das, was ich eigentlich im Privaten höre, dann auch auf eine große Bühne gehoben wird. Und ich kann das glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass da auch viel auf dem Spiel steht, sei es der Ruf oder man ist irgendwie noch Teil davon oder man möchte ja auch eine gewisse Objektivität behalten und eine Legitimität als Wissenschaftlerin. Gleichzeitig macht es uns das Leben als Aktivisten aber schon schwer und auch ja, nicht so einfach, wenn ich zwar alles im privaten Kontext höre, aber eben auf dieser öffentlichen Bühne nicht. Und deswegen war ich so unglaublich dankbar, dass Herr Schellenhuber zum Beispiel beim Hungerstreik dieses Solidaritätsstatement geschrieben hat. Hätten wir das nicht gehabt, glaube ich, wäre der Hungerstreik auch nicht so erfolgreich gewesen. Teilweise wünsche ich mir da natürlich auch noch drastischere Worte, aber ja, ich fand, das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
Aber du sagst es, das ist genau so ein Punkt. Also als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler hat man natürlich eine objektive, seriöse Stimme. Und in unserer Gesellschaft ist natürlich objektiv und seriös so ein bisschen entkoppelt von Gefühl. Das mag nicht fachlich nicht ganz richtig sein, da auch Gefühle Antriebe sind und nicht automatisch durch Gefühlslagen man unsachlich wird. Also es gibt Gefühlslagen, durch die wird man unsachlich. Okay, aber das ist ja nicht zwanghaft so verbunden. Aber ich denke, dass die Angst bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern halt da ist, diesen Ruf des Seriösen zu verlieren.
Okay. Ja, ich glaube, das ist einfach falsch. Okay. Ich glaube nicht, dass es einfach ist, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich kann das sehr gut verstehen, sich von seinem Ruf und so das losgelöst zu sehen, ist, glaube ich, eine wirkliche Herausforderung. Trotzdem muss ich auch sagen, dass ich das kritisch sehe, weil oft, dass wir überhaupt in diese Schublade von Ökoterroristen und so gepackt werden und uns da durchsetzen müssen, kommt ja daher, dass wir nicht eben diesen Rückhalt schon haben. Ich glaube, das würde sich auch ein bisschen, zumindest besser werden, wenn schon von Anfang an klar wäre, das ist nicht meine Meinung, wie oft ich das sagen muss, das ist nicht meine Meinung, dass wir auf eine 2 Grad heißere Welt zusteuern. Ich bin nur Botschafterin für das, was die Expertinnen sagen. Ich glaube, da einfach gegenzuwirken, würde uns schon so viel mehr Spielraum geben und würde uns auch helfen, so viel mehr Menschen zu mobilisieren. Das heißt, eigentlich müssen wir diesen tödlichen Kreis einfach nur einmal aufbrechen und dann folgen mehr Menschen, dann kommt man auch von diesem Ruf weg. Deswegen sehe ich das alles eher nicht als ein großes Risiko, was Wissenschaftlerinnen eingehen, sondern als eine Chance, sogar als eine Notwendigkeit, die wir schaffen müssen, damit wir es in der Klimakrise noch so gut es geht, nicht in den totalen Kollaps hineinsteuern. Und eine Sache, wenn ich die noch anfügen darf, die ich unglaublich oft beobachte, was auch, glaube ich, Teil des Problems ist, ist, dass Politikerinnen die Klimakrise nicht verstehen, aber Wissenschaftlerinnen Politik nicht verstehen, wenn ich das mal so drastisch sagen kann. Weil von beiden Seiten kommt immer entweder die Kritik, die Klimakrise ist noch nicht so schlimm, oder von der Wissenschaft kommt die Seite, die Sache, ihr könnt es ja noch durch die Politik regeln. Und ich würde mir da einfach mal herauszunehmen zu sagen, dass wir oft genug gezeigt haben, dass es nicht durch das politische System funktionieren kann und dass die Wissenschaftlerinnen auch mehr verstehen müssen, dass wir es nicht schaffen können, das über 4 Jahreswahlperioden und Lobbyismus regeln zu können und darauf vertrauen, dass es eben Mittel braucht, wie zivilen Ungehorsam, um die Veränderung durchzusetzen.
Gut, dann macht man mehr Druck auf die Politik. Nehmen wir mal an, es gibt mehr Druck auf der Straße, aber ist das dann wirklich überhaupt der richtige Adressat? Also die hängen ja trotzdem in ihren 4 Jahren drin und in ihrem riesigen Beamtenapparat. Wäre dann, ja, umschwenken ist vielleicht übertrieben, aber ein deutliches Verschärfen der Maßnahmen in Richtung Wirtschaft nicht sinnvoller, weil Unternehmen können mal deutlich schneller was ändern, wenn Druck steigt.
Natürlich ist auch wichtig, was über die Wirtschaft zu ändern. Tatsächlich glaube ich aber, dass der Schlüssel darin liegt, und das ist auch das Herzstück der Demokratie, so wie ich Demokratie leben möchte, mehr Bürgerinnenbeteiligung. Und das ist ja immer das Ziel, was wir langfristig auch verfolgen werden, dass eben mehr Macht von der Politik wieder zurück an die Bürgerinnen und Bürger gegeben wird, sei es in Form von einem Bürgerrat, wie der Bürgerrat Klima ja dieses Jahr getagt hat. Weil sonst werden wir auch aus dieser Schleife nicht herauskommen und deswegen brauchen wir unbedingt eine Veränderung hin zu mehr Bürgerinnenbeteiligung.
Was mir jetzt in der Corona-Krise, um ein Beispiel zu nehmen, aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das du auch so gesehen hast, nämlich wir haben jetzt nach 2 Jahren gesehen, dass es politisch ziemlich desaströs läuft. So, es gibt ein paar gute Sachen, gar keine Frage, nicht jede Maßnahme ist falsch, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber so das Gesamtkonstrukt, ne, also Politik hat man ja gesehen, wie viele Chancen da verschenkt wurden, wie ja auch in der Klimakrise. Naja, jetzt in Corona hat man den Sommer mal wieder ausgesessen, jetzt sitzt man wieder da im Winter. Und die direkt beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also vor allem jetzt Drosten und Wieler, haben in den letzten Wochen und 1-2 Monaten immer wieder, also die fahren richtig emotional hoch. Die werden richtig sauer. Und zwar durchaus auf die Politik, also immer noch in einem sehr sachlichen Ton, aber halt deutliche Ansprachen. Würdest du das als so ein bisschen, ja, anschauliches Beispiel, auch mutmachendes Beispiel sehen für die Wissenschaft, die sich ja in Klimafragen oft eben nicht traut, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen?
Ja, voll. Ich frage mich auch, warum nicht, weil es geht doch hier um eine Frage von Leben und Tod von so vielen Milliarden Menschen. Also wenn man das hört, was wir in unseren Vorträgen immer sagen, da fasse ich mir manchmal selber einen Kopf und komme dann auch wieder in Zweifel, stimmt das alles eigentlich? Aber es stimmt ja, dass in Paris eigentlich schon klar war, dass wir die 1,5 Grad nicht schaffen, dass wir gerade auf so einer Welt zusteuern, wo Milliarden von Menschen Dürre und Hitze und so erleben. Wie kann man in so einem Moment nicht emotional sein? Also das ich möchte die Leute nicht anklagen, ich möchte auch verstehen, woran es liegt, aber ich frage mich halt oft einfach, die Situation ist doch so drastisch, das kommt doch aus der Wissenschaft, warum können wir dann nicht genau eben emotionaler sein, alles daran setzen, dass es bei den Menschen ankommt, und sehe auf jeden Fall, dass das ein Weg ist oder eine Inspiration sein sollte, nach meiner Vorstellung für viele andere Menschen. Weil wie kann man in so einer Krise, in der wir gerade sind, nicht emotional reagieren, passt für mich eigentlich weniger zusammen, als wenn jetzt mehr Wissenschaftlerinnen eigentlich aufschreien würden und sagen müssen, wir müssen jetzt gerade was verändern oder hätten das eigentlich schon viel früher machen müssen.
Wie stellst du dir so eine emotionale Reaktion vor? Also weil du das mit der Emotion auch immer wieder betonst, hast du eine konkretere Vorstellung, weil das ist natürlich ein weites Spektrum.
Ja, also ich glaube, es hilft nicht, wenn man viel über irgendwelche Budgets spricht, die man hat, oder wenn darüber gesprochen wird, dass in dem und dem Rahmen werden wir das und das erreichen. Also diese so sehr technische Sprache, sondern dass man vor allen Dingen auch mit Bildern arbeitet, mit was, wo sich Menschen was drunter vorstellen können. So, das ist ja das, was wir im Olaf-Scholz-Gespräch versucht haben, diese Frage immer wieder zu stellen an den Politiker. Was bedeutet für Sie eine 2 Grad heißere Welt, wenn wir uns das mal vorstellen? Und dann eben diese Szenarien im Kopf durchzugehen, weil ich glaube, das kommt bei den Menschen an, solche Bilder, wenn die entstehen, wie irgendwie Kinder leiden oder wie ein Zuhause weggespült wird oder so. Das sieht man ja in NRW auch, als die Katastrophe passiert ist, wie das Menschen betrifft und emotional macht. Und ich glaube, das sind wichtige Mittel, die wir noch viel zu wenig benutzen und wo dann auch viel mehr Menschen verstehen würden, wie schlimm gerade die Krise ist und dann das Notwendige tun würden.
Es gibt aus der Wissenschaft allerdings auch diese Sichtweise, wir liefern die Daten.
Ja, ich wollte gerade noch ganz kurz einmal sagen zu dem davor, dass ich das von mir auch sehr gut kenne, weil ich da gerade noch drüber nachgedacht habe, dass ich mich ja jeden Tag mit dem Thema beschäftige und mir die Sachen durchlese und nur sehr selten so Momente habe, wo das dann wirklich so emotional bei mir auch ankommt, was ja auch zeigt, wie schwierig das ist, da überhaupt ranzukommen. Also nochmal, ich sage nicht, dass das einfach ist, aber dass es, glaube ich, entscheidend ist. Und auf die Frage, kannst du die nochmal ganz kurz stellen?
Okay, jetzt hast du mich selber wieder rausgebracht.
So viele Gedanken.
Ja, ja. Ich finde Kommunikationswissenschaft super wichtig, weil immer wieder, also genau das, was du auch sagst, dass Wissenschaft dann so verpackt wird, Klimawissenschaft so verpackt wird, dass sie überspitzt gesagt auch nur vom Klimawissenschaftler verstanden wird. Und diese Angst vor der Vereinfachung, dieses Bildermachen, mal in eine kurze Comicform packen, das Ganze, die ganze Botschaft oder was auch immer, irgendwie diese Vereinfachung, da scheut man sich sehr vor, aber kommunikationspsychologisch macht das natürlich Sinn. Meinst du, dass da eine Brücke dringend geboten wäre, zu sagen, Wissenschaft und Kommunikationswissenschaft, also Klimawissenschaft, Kommunikationswissenschaft?
Absolut. Und ich glaube auch, alleine, dass wir uns die Frage schon stellen, wie wir das vermitteln können, zeigt auch mal wieder, das hat man ja so oft in der Wissenschaft, dass das eine sehr westliche, privilegierte Sicht ist auf die Dinge, dass wir uns überlegen müssen, wie kommt diese Horrorbotschaft bei den Menschen an, weil es gibt so viele Wissenschaftlerinnen und Menschen ja auch im globalen Süden. Ich glaube, da ist das eine ganz andere Fragestellung, weil die ja schon viel mehr davon betroffen sind und seit Jahrzehnten darunter leiden. Da muss man sich nicht überlegen, wie kommt das jetzt bei den Menschen möglichst gut an. Das zeigt einfach, wie privilegiert wir noch hier in Deutschland sind, wie viel auch für uns noch in den nächsten Jahren erst auf uns zukommen wird, dass wir uns gerade überlegen, wie können wir das überhaupt schaffen, bei Menschen solche Bilder hervorzurufen, wenn für Millionen von anderen Menschen das gerade schon Realität ist und die eigentlich von viel von uns verursacht darunter leiden, dass wir es hier nicht schaffen, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Ist das genau vielleicht dieser Punkt, auf dem man es ein bisschen runter reduzieren kann, zu sagen, dass halt genau diese Aufgabe mit drinsteckt in der Wissenschaft, es zu erforschen, die Ergebnisse zu haben, die Prognosen zu haben und dann eben auch auf die Handlung deutlich hinzuweisen?
Ich glaube, eigentlich ist es Aufgabe der Politik natürlich, das zu machen. Dafür haben wir ja eine Regierung, die unser Recht auf Leben und unser Recht auf Nahrung schützen soll. Im Grundgesetz niedergeschrieben, in Verfassungsurteilen in den letzten Jahren bestätigt. So, die kommen ihrer Aufgabe aber gerade nicht nach. Das heißt, natürlich müssen in solchen Fällen andere Akteure einspringen. Ich hatte mir mein Leben auch anders vorgestellt und nicht gedacht, dass ich die Sachen hier machen muss. Und ich glaube auch eigentlich nicht, dass es die Wissenschaft ist, sondern die zum Beispiel viel mehr erforschen sollte, wie sich Kipppunkte oder so auswirken werden, wie hoch das Risiko eigentlich wirklich ist, dass wir am Ende des Jahrhunderts, dass unsere Zivilisation ausstirbt. So, das sind natürlich die Dinge, wo ich die Wissenschaft viel, viel mehr sehe. Aber wenn gerade die Politik und auch die Neue, die sich als so grün und klimaschützend inszeniert, es halt nicht regelt, dann müssen wir uns zusammentun und dafür sorgen, dass das auch bei den Menschen ankommt. Also ja, leider sehe ich das gerade auch als unsere Aufgabe.
Was halt immer so ein Ding ist, also sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind halt auch eher zurückgezogene Menschen, so vom Typus her. Das ist ja auch was, wo es einem dann schwerer wird. Ist da vielleicht gerade dieses Beispiel mit den Leaks, also ein IPCC-Bericht, das war ja schon eine sehr gute Sache, wo man sagen muss, Applaus, ist das nicht vielleicht was, was, sag ich mal, als Vorbild dienen kann, gerade für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon was mitkriegen, aber halt aus vielleicht auch wirklich guten Gründen kein Gesicht und keinen Namen zeigen wollen.
Ja, absolut. Also auch da kenne ich das sehr gut von mir selber. Ich mag das eigentlich auch überhaupt nicht, in der Öffentlichkeit zu stehen oder irgendwie zu sprechen oder so. Macht das oft auch als Frau, weil ich mir denke, wir werden viel zu wenig gesehen und bekomme daher dann meinen Ehrgeiz, mich einzubringen. Sonst würde ich mich das, glaube ich, auch alles nicht trauen. Und ich glaube, dass genau solche Dinge wie mit den IPCC-Leak Wege sein können. Ich würde auch sagen, Wissenschaftlerinnen, tut euch zusammen. Gemeinsam ist man immer stärker als alleine. Da kriegt man ja, wenn man als Einzelperson aussteigt aus den irgendwie Zwängen, die man so hat in seinem Job, die hat ja jeder, dann hat man es immer schwerer. Je mehr man ist, desto mehr kann man sich da auch gegenseitig unterstützen. Vielleicht hilft das ja auch, damit man nicht als schwarzes Schaf oder Klimawissenschaftler da mitten im Fokus steht, sondern sich eben in Gruppen organisiert und ja, da gegenseitig stärkt. Ich glaube, das könnten auch wichtige Dinge sein, um diesen ganzen schwierigen Hürden, die zu überqueren.
Also zum Beispiel auch mal sowas machen, wenn irgendwie 5, 6 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in irgendeinem Institut haben, das Thema sind da sehr nahe, gehen auf Fridays for Future Demonstrationen und so weiter, engagieren sich irgendwo, dass die dann vielleicht auch mal zusammen als Team zu ihren Vorgesetzten gehen, zu ihren Institutsleitern gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt bitte auf der Homepage einen Hinweis zu, weil wir sind da ja auch solche Geschichten auch, die man als Einzelperson dann auch nicht tun kann oder schwerer tut.
Absolut. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig das gewesen sein muss, für Schellenhuber auch hervorzutreten. Er war wirklich eine der einzigen, die dort gesagt hat, so, ich schreibe euch einen langen Brief, ich komme auch zum Scholz-Gespräch und so weiter. Da sticht man natürlich schon heraus und bestimmt auch auf viel Kritik und so. Und das heißt nicht, dass ich alles gut finde, was er macht und wie er es macht, aber einfach zu zeigen, dass es, glaube ich, schon auch Mut erfordert, in solchen Momenten dann aufzustehen, aber dass man sich persönlich dann auch immer fragen sollte, ist es mir gerade wichtiger, das Richtige zu tun oder muss ich halt eben in diesen Zwängen, die ich da so habe in meinem Job und so, dass ich denen vielleicht nachgebe. Das ist halt eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss und ich hoffe natürlich, dass sich viele für das Erstere entscheiden.
Ja, der Schellenhuber ist ein gutes Beispiel in dem Fall, weil er hat natürlich schon eine Reputation, also er ist jemand, er ist bekannt, sein Name hat ein gewisses Gewicht. Und also aus meiner Sicht, es hätte deutlicher sein können, aber so von der Grundstoßrichtung zu sagen, okay, die Aktivisten sind die im Fokus sind, aber ich flankiere das, war ja nicht schlecht, ne? Also
Und vor allen Dingen ist er in Rente. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, dass Leute, die in Rente sind oder wie gesagt nicht mehr Teil des Systems, sieht man auch sehr gut in England. Sir David King, auch unglaublich bekannter Wissenschaftler, der auch die Regierung beraten hat. Wenn die Menschen einmal nicht mehr Teil von System sind, dann ändert sich auch die Weise, wie sie auftreten. Das, was sie sagen, ändert sich nicht. Ich glaube, dass solche Menschen schon immer gesagt haben, so schlimm sieht es aus mit der Klimakrise. Und wenn man auch persönlich im Gespräch ist, dann merkt man auch die Verzweiflung dort. und die Verzweiflung, warum nicht mehr gemacht wird. Aber wenn sie dann mal quasi frei sind, dann ändert sich auch das Auftreten nach außen hin. Also ich glaube, Wissenschaftlerinnen, die vielleicht in Rente sind, können natürlich auch viel mehr beitragen oder auch andere Menschen inspirieren. Und Schritt für Schritt zu gehen, wenn ich das höre, ja, also wir gehen in die richtige Richtung, aber wir haben so wenig Zeit. Es frustriert mich einfach. Also wenn ich mir denke, die nächsten 3 bis 4 Jahre sind entscheidend, dann können wir nicht Schritt für Schritt gehen. Dann müssen wir eigentlich Schritte überspringen. Das heißt, lieber doch jetzt einmal mehr machen und vielleicht irgendwie was riskieren. So, es geht es allen so. Wir müssen ständig unsere eigenen Mutgrenzen überschreiten, aber nicht den Fokus darauf verlieren, worum es eigentlich gerade geht. Und die Menschen, die Wissenschaftlerinnen, die wissen das doch eigentlich am besten. Und ich meine, ich sehe das ja auch wieder an mir selbst. Ich kann ja immer nur aus meiner eigenen Perspektive sprechen, aber ich werde auch Ökoterroristin, Extremistin. Wörter werden mir ja da an den Kopf geworfen oder Stempel aufgedrückt, was ich jetzt gerade bin, irgendein Radikalo oder so. Und ich glaube aber, und das sieht man in der Geschichte auch oft, dass Menschen, die in der Situation gegen den Strom geschwommen sind und gesagt haben, hey, so geht es hier gerade nicht weiter, das ist Unrecht, was hier passiert, wir müssen aufstehen. Die wurden oft als Störerinnen und Störer in diesem Moment abgetan. Aber wenn wir uns mal anschauen, wen wir in unserer Geschichte, wer in den Geschichtsbüchern steht, wer gefeiert wird für Dinge, die gemacht sind, dann hat es auf lange Frist, glaube ich, schon einen Unterschied, auf welche Seite man sich stellt. Und natürlich ist das kurzfristig nicht schön, sich mit diesen ganzen Labeln irgendwie auseinandersetzen zu müssen, aber es geht hier um was viel Größeres. Und da wünsche ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr langfristiges Denken.
Aber trotzdem, also ist es vielleicht jetzt, gerade wo auch jetzt nochmal Corona zuschlägt, wo jetzt alle wieder zu Hause sitzen, wäre das vielleicht mal eine Maßnahme in diese ganze Szene? Aktivisten, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, von Fridays for Future bis Omas for Future, einfach nochmal diesen Zusammenhalt zu stärken, zu sagen, okay, wir müssen zusammenhalten, es geht um uns, um unsere Welt. Und jetzt zum Beispiel aus der Warte wäre es an dich jetzt der Aufruf, dann geh doch nur offensiver bei der nächsten Aktion an die Wissenschaftler und frag, hey, könnt ihr uns begleiten? Auf der anderen Seite auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, geh doch offensiver mal an Aktivisten ran, fragt, wie können wir uns da einbringen? Vielleicht auch mit dieser Gefahr, weil dieser Schritt ist, glaube ich, wichtig, den kann man, glaube ich, nicht überspringen, dieses, verliere ich meinen Ruf, verliere ich mein Standing als Wissenschaftlerin oder nicht? Ne? Also da an die Hand nehmen und kreuz und quer, vice versa. Also ist das irgendwie, wäre das nötig? Und
ja, absolut. Also einmal noch, um das klarzustellen, ich meine das schon als einen Vorwurf. Ich glaube schon, okay, dass es gerade falsch läuft, um das mal ganz klar zu sagen. Sehr gut nachzuvollziehen, warum, aber trotzdem glaube ich, dass es gerade falsch ist. Und was die Frage angeht, wie man zusammenarbeiten kann, ja, ich glaube, wir können uns noch viel stärker vernetzen mit Wissenschaftlerinnen. Das ist das, was ich gerade sehr oft versuche in meinem Alltag, diese Vernetzungsarbeit zu machen, E-Mails an Wissenschaftlerinnen zu schreiben oder auch Videos aufzunehmen oder einfach irgendwie Kontakt zu suchen. Ich muss sagen, oft komme ich auch nicht durch, wenn ich irgendwie Twitter-Nachrichten lese, wo es um 1,5 Grad geht und dann hinterher schreibe, das ist mir schon oft passiert, so hey, warum nennt ihr eigentlich immer noch diese Zahl und sagt nicht, dass wir die überschreiten werden, dann werde ich halt auch oft ignoriert. Wahrscheinlich kommen da so viele E-Mails rein, das sieht man sowieso nicht. Aber ja, ich glaube schon, dass wir uns da sehr auch als Aktivistin noch viel mehr einbringen können, viel stärker diesen Kontakt auch suchen können. Ich habe gerade erst angefangen, wir hatten beim Olaf-Scholz-Gespräch auch Unterstützung von Dr. Nana Maria Grüning zum Beispiel, die auch super viel zu diesem Thema zu sagen hat. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall die Richtung, in die wir gehen sollten. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich dann auch, dass Wissenschaftlerinnen mehr auf uns zukommen. Aber auch dort beim Hungerstreik hat das auch nur funktioniert, weil wir die Hand ausgestreckt haben, wenn ich das alles so richtig in Erinnerung habe. Und wir gefragt haben, könnt ihr uns nicht unterstützen? Aber nicht, weil von außen die Anfragen reinkamen und waren, hier, wir wollen unseren Support zeigen. Sondern ich glaube, da ja, kann von beiden Seiten auf jeden Fall noch viel mehr kommen.
Würde ich unterscheiden. Also ich weiß nicht, wie du den Vorwurf meinst. Ich würde den Vorwurf nicht Einzelpersonen gegenüber machen.
Auf gar keinen Fall. Ich meine es auch nicht an die Einzelpersonen gerichtet, sondern es ist einfach mal wieder, dass wir sehen, dass unser System so aufgebaut ist, dass es die Leute Angst haben oder irgendwas sie zurückhält, zu sagen, was eigentlich wirklich los ist. Ich meinte den Vorwurf auch in dem Sinne, dass ich eigentlich denke, ich muss mich doch schon so sehr darauf zu konzentrieren, eigentlich gute Aktionen zu machen und da durchzukommen durch das System. Ich kann mich nicht dafür rechtfertigen, weil das höre ich so oft, dass mir Leute sagen, wenn es so schlimm wäre, wie du sagst, dann würde doch die Wissenschaft schon auf der Straße stehen. Wo sind denn die ganzen Wissenschaftlerinnen? Das kann nicht so sein, wie du das sagst. Ihr seid alleine damit. So, das sind Dinge, wo ich denke, das ist nicht richtig, dass wir uns für diese Dinge rechtfertigen müssen, wenn mir dann insgeheim immer gesagt wird, eigentlich ist das faktisch alles richtig, was ihr sagt. Den Vorwurf meine ich. Und das hat nichts mit Einzelpersonen zu tun, sondern das ist ein Problem, von dem alle Wissenschaftlerinnen betroffen sind und das auch Einzelpersonen nicht lösen können. Aber wenn keiner anfängt, dann geht es auch nicht voran.
Ja, klar, das ist wohl wahr. Das erinnert mich noch an eine Sache, die finde ich analog ganz gut, weil, also ich denke immer wieder, also ich denke, bei einer Sache sind wir uns relativ einig, aber ich denke immer wieder im Hinterkopf mit so was konkret, also was konkret, wie kann das konkret funktionieren, und zwar auf beiden Seiten. Also natürlich kann es konkret funktionieren, wenn jetzt alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie, sage ich mal, jetzt überspitzt, aber meinetwegen sich wirklich irgendwie den Rest vom Hamburger Forst umstellen, wenn das jetzt alle Naturwissenschaftler Deutschlands machen, tolle Sache, aber utopisch.
Aber warum?
Ja, warum? Weil halt so viele Menschen erstmal, also da kam so viel zusammen, es ist utopisch, glaube ich, wegen diesen Hürden, die wir haben, die halt leider menschlich sind, die man wissenschaftlich betrachten kann, die aber eben nicht logisch sind. Also genau dieses Ding, wir spüren es hier halt nicht. Ich spüre aber ganz schnell, wenn ich am nächsten Tag meine Professur verliere, so zum Beispiel zu nehmen. Auch wenn die Professur nur halb so wichtig ist. Selbst für mich persönlich vielleicht sogar halb so wichtig ist, aber das spüre ich sofort. Also da kommt viel zustande. Ich kann verstehen. Ich will es nicht rechtfertigen, aber verstehen. Und suche deswegen nach Möglichkeiten, die das sehr schnell treffend funktionieren können. Da ist mir was eingefallen und aufgefallen. Hier in Leipzig, da gibt es das Wave Gothic Treffen. Ist vielleicht bekannt. Und da gibt es auch schon seit einigen Jahren einen Trauermarsch für die aussterbenden Arten. Und das ist in dieser Gothic-Szene, die nun jetzt nicht eine Klimaszene ist, sondern eine sehr weit gestreute Szene, einfach mit diesem, ne, dem Gothic-Fokus halt, ist das absolut akzeptiert. Und da wird nichts dagegen gemacht und so weiter. Ich glaube, wenn die anstatt diesem Trauermarsch, sag ich mal, eine wildere Aktion gemacht hätten, dann hätte das sehr viel Ablehnung gegeben, weil das irgendwie nicht mehr zum Gothic-Treffen passt. So wie vieles ja auch nicht mehr zur Wissenschaft passt. Und genau diesen Gedanken, also ein Marsch von Hunderten, Tausenden, idealerweise allen möglichen Klimaforschern, Wissenschaftlern, die einfach mal laufen, das ist ja sichtbar sowas. Ne? Also damit ist man auch nicht irgendwie radikal, weil man ja kein Auto, kein SUV anzündet oder was ihr jetzt auch nicht macht, ne? Oder halt irgendwie diese Sachbeschädigungsgeschichten und so weiter, sondern tatsächlich einfach nur laufen. Das Spaziergänge hat ja auch eine Tradition in diese Richtung gedacht. Also das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt einen Tag Urlaub. Also quasi das gleiche wie Fridays for Future und spazieren von A nach B zwei interessante Punkte zum Beispiel ab.
Aber ich glaube, das ist genau der Fehler und der Trugschluss. Also Demonstrationen in allen Ehren, auch durch Fridays for Future, wären wir nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt wären. Auf der anderen Seite ist es aber das falsche Zeichen zu senden, meiner Meinung nach, in der Krise, in der wir gerade stecken, dann Methoden wie Demonstrationen und so zu wählen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir die drastischen Mittel nicht ergreifen müssten, aber die Situation verlangt es ja gerade eben so. Und deswegen wäre eigentlich, und ich glaube nicht, dass das utopisch ist, ich glaube tatsächlich, dass das der einzige Weg ist, damit wir da rauskommen in der Tiefe der Krise, in der wir gerade stecken, dass Wissenschaftlerinnen sagen sollten, ich kündige meinen Job oder ich gehe da raus und riskiere alles. Weil wenn wir jetzt das nicht riskieren, auch wenn Wissenschaftlerinnen das nicht riskieren, und das tut weh zu pionieren, das tut weh voranzugehen und zu sagen, irgendwie Träume, Karrieren, die man sich aufbaut, aufzugeben. Ich war auch kurz davor, meinen Doktor aufzugeben. Aber wenn wir das nicht machen, dann schaffen wir das, glaube ich, nicht, da rauszukommen. Und das ist das, was wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen sollten. Und wenn wir das nicht ändern können, dann ist das für mich schon eine Form von Aufgabe, ehrlich gesagt.
Okay, ja, finde ich eigentlich ein rundes Schlusswort. Aber abgesehen von Schlusswort, vielleicht hast du noch ein Schlusswort, wo du sagst, das willst du auf jeden Fall noch loswerden, oder?
Ja, also ich habe es schon oft gesagt, ich kann es menschlich einfach total verstehen. Es ist absolut scheiße, dass wir gerade in dieser Situation sind und das machen müssen. Jeder sollte doch eigentlich das machen, was einen irgendwie erfüllt und wo man Spaß dran hat. Aber es ist leider so, dass wir, glaube ich, wenn wir nicht unser Recht auf Leben schützen, gerade keiner da ist, der das macht. Und deswegen in dieser schwierigen Zeit, lasst uns doch das zusammenhalten. So stärkt mir doch bitte den Rücken. Ich will doch einfach nur was Gutes tun und ich versuche euch auch die Hand zu reichen. Und dann können wir das vielleicht noch irgendwie zusammen hinbekommen.
Ja, Lea, dann danke ich dir herzlich fürs Gespräch.
Danke dir.